Wir haben gestern Abend, da habe ich ihn Hermann noch gefragt, worüber ich denn heute was sagen sollte. Mir war, als ich herkam, nicht ganz klar, dass ich noch was sagen sollte am Montag. Und habe so die Wahl gehabt zwischen zwei Themen. Das eine ist eine Bibelarbeit, die ich auf der Jugendfreizeit mit den Villinger-Schwenninger Jugendlichen nicht gehalten habe, weil wir nicht dazu gekommen sind. Und das zweite etwas Geschichtliches. Der Hermann meinte, ich sollte was Geschichtliches machen. Mal sehen, vielleicht reicht ja die Zeit auch sogar für beides. Einige werden die Geschichte schon kennen, weil ich sie auf einer anderen Freizeit schon mal gehalten habe. Ich hoffe aber, dass sie uns noch einmal ganz neu bewegt. Meine Frau ist Engländerin und von daher bin ich viel nach England gefahren. Und wer nach England fährt, wird immer mit zwei geschichtlichen Fakten konfrontiert werden. Das eine ist, England ist voller Burgen und Schlösser. Und wer Ritter liebt, wird nach England gehen. Wer besonders Ritter liebt, wird nach Schottland gehen und am Ende seines Urlaubs sagen, ich besuche kein Schloss mehr oder keine Burg mehr, das reicht mir jetzt. Aber daneben ist England eine und ein Volk, das geprägt ist von der Seefahrt. Ein Volk, das geprägt ist und stolz ist auf ihre Seefahrt. Es gibt jährlich vom BBC veranstaltet ein großes Sängerfest, wo hunderte von Engländern zusammenkommen und dann singen sie die Lieder, wird gespielt, aber dann singen auch die gesamte Zuhörerschaft, singt dann mit. Und eines der Lieder, die in England Nationalstolz ausdrücken, ist Britannia rules the waves. Britannien regiert die Wellen. Wer sich einmal in ein Geschichtsbuch aufschlägt und die Entwicklung des britischen Empires anschaut, er ist ja fasziniert, wo die Engländer überall Fuß gefasst haben. Und wie sie über Jahrhunderte hinweg ein Weltreich aufgebaut haben. Wir haben es in den Tagen gehört, dass seine Kanonenboote vor China schicken konnte. Die Kolonien gebildet haben von den Falklands in der Antarktis bis Kanada, von Australien bis zu den Westindies. Sie waren faktisch überall. Und wenn man sich das anschaut und diese ganze Macht und Herrlichkeit sich anschaut, kann man ja auch fasziniert sein. Aber wenn man da mal zurückgeht in diese Geschichte und in diese Zeit, da möchte man sich fragen, hätte ich da leben wollen? Wenn wir 250 Jahre zurückgehen, als England dabei war, die Welt zu erobern, vor gut 250 Jahren. Und wir würden uns heute nach London begeben, viele kennen den Tower, eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten Londons, und würden etwas weiter nach Süden gehen und versuchen uns vorzustellen, wie war es da vor 250 Jahren. 80% des gesamten Import und Exports ging damals über den Hafen an der Themse südlich von London. Täglich legten bis zu 1100 Schiffe an und ab. Was muss das für ein Gewirre und Gewusel gewesen sein an Schiffen, an Pferden und Wagen, ein Kommen und Gehen. Hier beginnt unsere Geschichte. Im Jahre 1724 heiraten Elizabeth Seatcliffe und der Kapitän John Newton in St. Mary Le Bow Church in London. John Newton war Kapitän, von Jesuiten erzogen, mit moralischer und religiöser Disziplin groß geworden, diente er der sogenannten East India Company im Mittelmeer. Eine der großen Handelsgesellschaften, über die die Engländer sich ausbreiteten. 1725 wird ihm ihr einziger Sohn geboren, John Newton in Wapping, am 24. Juli 1725. Genau an jener Stelle, wo dieses ganze Gewusel ist, dieses ganze Treiben, dieser Handel, dieses Kommen und Gehen. Da sein Vater häufig auf See war und die Frauen häufig alleingelassen waren, lange Zeit, denn wenn man damals quer um die Welt segelte, kam es vor, dass man jahrelang seine Liebsten und Familienmitglieder nicht mehr sah, musste die Mutter die Erziehung dieses Knaben übernehmen. Mit 4 Jahren konnte er lesen und schreiben. Mit 6 Jahren fing er an, Latein zu lernen. Aber seine Mutter machte noch mehr, außer ihn auszubilden. Sie nahm ihn in eine freikirchliche, in einem Independent Meeting House, wie es heißt im Englischen, und brachte ihm dem Wort Gottes nahe. Als John Newton 5 Jahre alt war, predigte der Pastor über 1. Chronik 29,19. Und mein Sohn Salomo, gib ein rechtschaffenes Herz, dass er halte deine Gebote, Zeugnisse und Rechte, dass er alles tue und baue diese Wohnung, die ich zugerichtet habe. Der Prediger forderte die Eltern auf, täglich für ihre Kinder im Gebet einzustehen. Und sie tat es, sie sollte es aber nicht mehr erleben, die Erhörung ihrer Gebete, denn sie waren erst 25 Jahre später erhört worden. Sie brachte in ihren Sohn Bibelgeschichten bei, Bibelverse, geistliche Lieder und Gedichte. Doch kurz vor dem 7. Geburtstag von John Newton starb seine Mutter an Tuberkulosis. Und wenn wir unsere Kinder hier anschauen und sagen, wie ist das, wenn man mit 7 verwaist ist? Kurze Zeit später bekommt er eine Stiefmutter, die kein geistliches Interesse hat, die nichts von Gottes Wort wissen will. Sie ziehen nach Essex und dort wurde John Newton mit wilden Jungs konfrontiert und es heißt dann, er wurde hart, bitter und rebellisch. Er kam in einem Einfluss, der nicht gut für ihn war, durch Jungen aus seiner Umgebung. Und in der Zeit von 7 bis 11 wurde er gleichgültig gegen allem religiösen Ding. Mit 11 Jahren war seine Kindheit zu Ende und er heuerte als kleiner Junge auf einem Schiff an. Mit 15 verließ er seinen Vater, um bei einem befreundeten Kaufmann in Alicante, Spanien, in die Lehre zu gehen. Er stürzt sich in ein Leben, das er auskosten wollte und in dem geistliche Dinge kaum noch eine Rolle spielten. Nur hier und da hatte er Erlebnisse, die daran erinnerten, dass sein Leben mehr ist und dass er ernsthaft darüber nachdenken sollte, als er es tat. Mit 12 wäre er beinahe bei dem Abwurf von einem Pferd in eine Hecke aufgespießt worden. Dieses Erlebnis rührte es in seinem Herzen, dass er erneut mal über die Vorsehung Gottes nachdachte. Ein anderes Mal fuhr er mit einem Freund auf einem Ruderboot, um jemanden zu besuchen. Das Boot kenterte. Sein Freund ertrank und er, der nicht schwimmen konnte, überlebte. Es war nichts Ungewöhnliches. Die meisten Seeleute damals konnten nicht schwimmen. Sie sollten gar nicht schwimmen lernen. Denn wenn sie ins Wasser fielen, sollten sie ertrinken, sonst hätten sie eine Chance gehabt, sich irgendwo wegzuretten. Aber es bewegte ihn der Gedanke des Todes für eine kurze Zeit. So gab es immer wieder einige Zeiten, wo er wie ein Pharisäer lebte und versuchte, sein Leben zu ändern. Stundenlang las er in der Bibel. Er dachte nach und betete, er fastete. Ja, er bekam sogar einmal 3 Monate lang ein Vegetarier. Er wurde Asket und später sagte er über diese Zeit, es war eine armselige Religion. Sie ließ mich in vielfältiger Hinsicht unter der Macht der Sünde. Und solange sie vorherrschte, tendierte sie nur dazu, dass sie mich trübsinnig, dumm, gemeinschaftsfeindlich oder unsociable heißt es im Englischen und unbrauchbar machte. Der Kommentator Brian Edwards sagt dazu, such is the inability of man to change himself. Das ist die Unfähigkeit des Menschen, sich selbst zu ändern. Und es ist wesentlich zu begreifen, dass hier ein Wirken ist, eine Religiosität ist, die streng, hart mit einem umgehen kann. Und trotzdem eine Religiosität ist, die uns nicht frei macht. weil sie aus eigenem Kraft und Wollen besteht. Doch John Newton begann nicht nur immer wieder diese Zeiten der Reformation, der Selbstreformation, sondern er begann, den Rat seiner Mutter endgültig zu verlassen und die Philosophien seiner Tage in sich aufzusaugen. Lord Shaftesbury schrieb ein Buch, The Characteristic of Man, Manners, Opinions and Times. Er lehrte, dass das Universum durch einen wohltätigen Geist regiert wird und wir auch deswegen wohltätig sein sollen und gut leben sollen. Die Verformungen der Seele sind nur das Ergebnis von gebrechlichen Körpern und verderbbaren Organen. Verfehlungen sind nichts anderes als das Verhalten eines schlechten moralischen Geschmacks. Und es gibt keine Offenbarung. Er sog dieses Gift in sich auf und es verdrängte die Theologie seiner Kindheitstage. Sein Leben erfährt eine Wendung, als sein Vater ihn 1742 nach Jamaika schicken wollte, um ihn in eine gesicherte Position unter den Pflanzern zu bringen, die Sklavenaufsicht hatten. Er hatte Aussicht, sozusagen Karriere zu machen. Doch er verliebt sich in diesen Tagen in ein Mädchen und hintergeht seinen Vater. Er sagt nicht die Gründe, aber er hintertreibt es, dass er nach Jamaika geht. 2 Jahre später wird er auf ein Kriegsschiff gepresst, auf die MS Harwich. Ein Kriegsschiff mit 50 Kanonen, fast 1000 Tonnen Bruttoregistertonnen und 300 Mann Besatzung. Was heißt das, gepresst werden in jener Zeit? War es schön, an einem Hafen zu leben, an der Küste zu leben? Nun, England war im Begriff, eine Weltmacht zu werden und befand sich dauernd im Krieg. Im Krieg zu sein bedeutete aber auch, dass man Soldaten brauchte. Und so wurde jeder Mann, der frei herumlief, gepresst. Er wurde von Soldaten zwangsweise rekrutiert auf die Schiffe. Und das Leben auf diesen Schiffen war keine Urlaubsfahrt. Wenn man sich die Speisekarte anschaut, alleine der Matrosen, wird einem schlecht. Sie aßen Schiffszwieback, das beim Anfassen zerfiel und viele kleine Tierchen zum Vorschein brachte. Das Fleisch, das sie zu essen bekamen, war schwarz und zäh wie Leder, und die Matrosen schnitzten daraus Dinge in ihrer Freizeit. Der Käse war steinhart und manche machten Knöpfe daraus. Das Trinkwasser war grünlich. Dr. Samuel Johnson, ein Historiker, beschrieb das Seemannsleben 30 Jahre nachdem John Newton erstmal zur See gefahren war, so: Kein Mann wird ein Seemann werden, wenn er es bewerkstelligen kann, ins Gefängnis zu gehen. Denn auf einem Schiff zu sein bedeutet im Gefängnis sein, mit der Möglichkeit zu ertrinken. Ein Mann im Gefängnis hat mehr Raum, besseres Essen und in der Regel bessere Gesellschaft. Hören wir das mal an. Auf dieser Basis wurde das britische Empire gebaut. Als im 18. Jahrhundert der Siebenjährige Krieg tobte, von 1756 bis 1763, taten in Großbritannien 185.000 Männer Seedienst. 2/3 davon starben an Krankheit. Und Lord Nelson sagte einmal: Normalerweise wird ein Seemann nicht älter als 45. Und wenn doch, dann war er nur noch ein Krüppel. John Newton versucht, diesem Leben zu entfliehen und versucht zu desertieren bei Plymouth. Er wird gefangen genommen, ins Gefängnis geworfen, in Ketten auf den Schiff gebracht, wie ein Verbrecher durch den Hafen geführt und dann öffentlich ausgepeitscht. Behandlung mit Salz, Essig und heißem Teer sind nur bedingt eine Linderung. Er liegt über Tage im Koma. Sein Vater macht seinen Einfluss geltend und erlangt, dass er wenigstens aufs Quarterdeck, also auf der höheren Decks, wo Offiziere normalerweise nur Dienst tun kann. Dort lernt er allerdings schlechte Gesellschaft kennen. Er lernt einen Freidenker kennen namens James Mitchell, und was Shaftesbury mit seiner Literatur begonnen hatte, vollendet dieser Mann. Er wird zum absoluten Freidenker. John Newton erlebt den Krieg auf diesem Schiff. Er erlebt, wie gegen Frankreich Krieg geführt wird. Und entkommt diesem Kriegsschiff nur dadurch, dass er 1745 ausgetauscht wird als Seemann auf der Pegasus. Das war das andere brutale System neben dem Pressen von Schiffsleuten an den Küsten, an den Häfen, wo man sie zwangsweise rekrutierte, gab es die Praxis des Austausches. Jedes Handelsschiff der britischen Flotte fürchtete sich vor den Kriegsschiffen, weil die Kriegsmarine hatte die Hoheit und sie konnte eine Truppe hinschicken zu einem Kaufmannsschiff, sich die besten Leute aussuchen, die gesündesten und fähigsten, und sie gegen die unfähigsten des Kriegsschiffs austauschen. So gelangte er auf die Pegasus. Die Pegasus war ein Sklavenschiff. Die teilnahm an jedem brutalen und fürchterlichen Dreieckshandel, der zwischen Europa, Afrika und Nord- bzw. Mittelamerika blühte. Man exportierte Sklaven nach Amerika. Von Amerika wurden Rohstoffe nach Großbritannien geschleppt und diese verarbeiteten Waren wurden wieder in die Kolonien exportiert. Man muss sich das vorstellen, 1780 wurden 17.500 Sklaven in London verkauft. Auf einem Schiff konnten gut 250 Sklaven untergebracht werden und man sagt, sie waren aufgeschichtet, teilweise wie der Käse, in so Käselagern, Schicht für Schicht. Sklaven waren Freiwild für die Besatzung. Er entkommt diesem Sklavenschiff 1745, indem er in Sierra Leone sich einem Sklavenhändler anschließt. Der Kapitän der Pegasus war gestorben und sein Nachfolger, der äußere Offizier, war kein Freund von John Newton und so hielt er es für weise, das Schiff zu verlassen. Er heuert an Land bei einem Sklavenhändler namens Chloe, der verheiratet war mit einer Schwarzen, die ihn hasst und ihn quält. Sie verhindert, dass er zum Erfolg kommt. Als der Sklavenhändler auf Reise geht, bleibt John Newton zurück und er bekommt Fieber. Und statt dass er von dieser Frau versorgt wird, ringt er tagelang mit dem Tod und sie quält ihn und hetzt andere Sklaven gegen ihn auf. Er bekannte später, er wurde zum Spielball der Sklaven und was noch schlimmer war, zu deren Mitleid. Sie intrigiert gegen ihn und als Chloe zurückkommt, erweckt sie den Eindruck, dass John Newton jemand ist, der seinen Herrn bestiehlt. Er wird ohne Überprüfung verurteilt. Er wird behandelt wie ein Sklave selber, ein Gefangener, der auf den Reisen mitgeht, auf dem Schiff, aber wenn Chloe auf Reisen geht, wird er unter Deck eingeschlossen. Er leidet Hunger. Hier und da darf er mit so einer Fischrute, man hatte ja so Schnüre und dann hat man gefischt, und er tut es an seinem Schiff. Und sobald er einen Fisch hat, verschlingt er ihn halb roh vor lauter Hunger. Er muss im Regen, in sengender Hitze auf dem Schiff die ganzen tropischen Widerwärtigkeiten erdulden. 2 Monate wird er so festgehalten auf einer Plantage. Er entkommt dieser Hölle nur dadurch, dass er schließlich es ihm gelingt, diesen Herrn zu verlassen und sich einem anderen anzuschließen. Dort wird er erfolgreich und er kommt erstmal sozusagen zur Ruhe und er scheint das alles zu haben, was er braucht. Doch Gott hat ihn nicht aus dem Blick verlassen. Und letztlich sein Vater wird der Anstoß dafür, dass sein Leben eine bedeutende Wendung bekommt. Ein Schiff macht sich auf der Suche in Afrika nach John Newton, die Greyhound, auf Betreiben seines Vaters, der von seinem Sohn so lange nichts gehört hatte. Er wird unter falschem Vorwand an Bord gelockt und obwohl er Afrika nicht verlassen wollte, weil es ihm da relativ gut ging, tritt er die Heimreise ein. Auf der Greyhound war deutlich, was er in diesen letzten Jahren gelernt hat. Fluchen und Gotteslästerung. Der Kapitän muss ihn ermahnen, mehrmals ermahnen, diese Art des Benehmens zu unterlassen an Bord. Schließlich findet in der Kapitänszücke ein frommes Buch, nämlich die Nachfolge Christi von Thomas à Kempis. Er liest und versucht es dann doch zu verdrängen, was er gelesen hat. Bis schließlich auf dem Atlantik die Greyhound in einem ganz fürchterlichen Sturm gerät. Überall dringt Wasser ein. Die Seeleute reißen ihre Hemden vom Leib und versuchen, die Löcher zu stopfen. Und sie pumpen Tag und Nacht das Wasser ab. John Newton schreibt dann über den 10.03.1748: An diesem Tage sandte der Herr von der Höhe und befreite mich aus tiefen Wassern. In diesen Tagen des Sturms, in diesen Tagen der Not, beginnt er über seine Sünden nachzudenken. Die Lehren der Kindheit werden ihm lebendig. Und er findet auf dem Schiff ein neues Testament und fängt darin an zu lesen. Daneben findet er ein Buch, Predigten von William Beveridge. Ein Buch, und er liest eine Predigt über Johannes 1, Vers 29. Des anderen Tages sieht Johannes Jesum zu ihm kommen und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. In dieser Predigt heißt es wörtlich: Wir können darüber nachdenken und reden, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Und doch leben wir in ihm. Wir können die ganze Passionsgeschichte unseres Heilandes mit trockenen Augen lesen und nicht mehr beruhigt sein, als ob wir nichts damit zu tun hätten. Und dann fordert der Bischof seine Leser auf: Lasst uns unser eigenes Herz erforschen, überdenke unser Leben und lasst uns darüber nachdenken, welche Sünden wir gegen den ewigen Gott getan haben. Und denke daran, dass es diese waren, warum unser Heiland so viel Leiden und Schmerzen, so viel Kämpfe, sodass er sogar Blutstropfen schwitzte. Als 4 Wochen später das Schiff in Londonderry in Irland landet, werden die geplagten Seeleute herzlich aufgenommen. Und er besucht erstmals wieder einen Gottesdienst. Völlig auf sich gestellt. Durch Gottes gnädige Vorsehung wieder zurückgerufen, findet er aber keine bibeltreue Verkündigung. Und er bekennt später, dass er manches falsche Buch gewählt hat. Es ist ja eine bittere Erfahrung, dass jemand der Wahrheit nahe kommt und dann weder die Nahrung erfährt, die er braucht, noch die richtige Lehre bekommt. Doch dieser Sturm hat noch nicht gereicht. Es kommt zu einem Rückfall. Und so wird er in den ersten Monaten, ein paar Monate später, der erste Mat auf der Brownlow, einem Sklavenschiff. Es heißt, ich war immer noch ein Fremder in Bezug auf mein eigenes Herz und dem Wesen des rettenden Glaubens. Schnell brach ich alle Gelübde, die ich in meiner eigenen Kraft gemacht hatte. Es ist eine Erfahrung, die so wichtig ist. Ich möchte ganz kurz abschweifen. Es gibt im 19. Jahrhundert einen Prediger, der über seelische und geistliche Bekehrung geredet hat. Und es gibt viele Bekehrungen, die nichts anderes als seelisch, als rein emotional sind und die ganzen Systeme sind darauf ausgerichtet. Aber er schreibt hier: Schnell brach ich alle Gelübde, die ich aus eigener Kraft gemacht hatte. Er vernachlässigt wieder Bibellese und Gebet und seine Sprache wird die alte. Er geht nach Afrika, um erneut Sklaven aufzusammeln. Sein Auftrag war, Sklaven nach Amerika bringen. Während dieser Fahrt befällt ihn ein Fieber und es führt ihn zur Buße und er vertraut einfach seinem Heiland. Und das möchte ich betonen, und er vertraut einfach seinem Heiland. Er sollte nie mehr zurückfallen. Später erklärte er später diesen Rückfall, wie es zu diesem Rückfall kam. Ich hatte einige ernsthafte Gedanken, war einigermaßen verändert, aber ich war zu sehr mit meiner eigenen Reformation oder Veränderung zufrieden. Wenn ich irgendein geistliches Licht hatte, dann war es nur der erste Strahl des Morgengrauens. Zufrieden sein mit der eigenen Reformation, der eigenen Veränderung. Ich bin selber groß geworden mit mancherlei Lehren und Gedanken, wo man sich um sich selbst gekreist hat und seine eigene Reformation betrieben hat. Man hat in sich hineingeschaut und Sünden gesucht und dieses und jenes versucht abzulegen. Zu sehr beschäftigt sein mit seiner eigenen Reformation. Newton fährt nach Afrika mit 218 Sklaven nach Westindies und dann nach South Carolina. Während dieser Fahrt sterben 62 der Sklaven. Als er zurückkehrt nach England, heiratet er die Frau, die er 1744 lieben gelernt hatte. Später übernimmt er noch einmal ein Kommando, der Duke of Argyle, um Sklaven aus Afrika zu holen. 52 das Kommando auf der African. Dort erlebt er Meuterei und legt die, die gegen ihn meutern, in Ketten. 1753 unternimmt er seine letzte Seefahrt. 1745 wird er sogenannte Tide Officer in Liverpool. Er beprüft die Schiffe im Hafen und ist sozusagen dafür verantwortlich. Liverpool hatte damals 40.000 Einwohner und die hatten alles andere als ein geistliches Interesse. Das sollte sich ändern, als Whitfield in diese Stadt kam und am 14. September vor 4.000 Menschen predigte. Nach und nach beginnt sich sein Schwerpunkt zu verschieben. Und von jemand, der in Kindesbeinen Gottes Wort gehört hatte, in jungen Jahren ein Gift in sich aufgesogen hatte, dass er alles hinter sich gelassen hatte, dann ein Leben geführt hat, das schrecklicher nicht sein kann. Und der Autobiograf sagt, er will das gar nicht im Detail ausführen, sondern er macht das, was John Newton später auch sagen sollte, dass er den Mantel der Vergebung darüber tut. So verschiebt sich dieser Schwerpunkt und aus diesem Sklavenhändler wird ein Prediger. Nun, das ist keineswegs eine Erfolgsgeschichte, wie man sie sich vorstellen möchte vielleicht. Seine erste Predigt hält er 1758 in einer Bibelstunde in Whitechapel, in der Independent Whitechapel in Leeds, über Psalm 16, Vers 8. Wie es bei den Methodisten üblich war, hoffte er, ohne Notizen auszukommen. Und er begann diese Predigt und versagte völlig. Es war wie ein Windstoß, der jegliche Gedanken aus seinem Kopf hinweggefegt hat. Und er musste die Predigt abbrechen und der Pastor musste die Predigt zu Ende predigen, weil er nicht mehr weiter konnte. Er hat sich so geschämt. Und wenn er Leute irgendwo über eine Predigt reden hörte, dann dachte er, oh, die reden jetzt über mein Versagen. Seine zweite Predigt, da hat er es versucht besser zu machen. Er hat sie aufgeschrieben und sie abgelesen und doziert wie ein Dozent, konnte nicht vom Blatt loslassen. Er sollte später zu anderen Predigern, jungen Predigern sagen, wie wichtig es ist, sich nicht darauf zu verlassen, auf das eigene Können, sondern auch wenn man noch 10, 20 Predigten hatte, es ist jedes Mal ganz neu geschenkt, wenn eine Predigt etwas wird. Und so ist es auch ein Wort der Ermutigung, wenn man manchmal sagt, es taugt doch alles nichts. Gott hat diesen Mann weitergeführt. Und diese Predigten waren nicht der Maßstab dessen, was denn später aus ihm geworden ist, sondern Gott hat ihn weitergeführt. Aber es war kein einfacher Weg. Er wollte Prediger werden in der Kirche von England, aber die Kirche wollte ihn nicht. Er hatte ja keine Universität besucht. und man sagt ihm Verbindung zum Methodismus nach. Als John Wesley davon hört, ist er Zorn in Brand und sagt, John Newton sollte Reiseprediger werden. Newton fängt an, Predigten zu schreiben, und weil er nicht predigen durfte, sie zu veröffentlichen. Schließlich wird ihm eine Predigtstelle angeboten über den Lord Dartmouth in Olney, in Buckinghamshire. Dartmouth war einer der Einflusszeit, einer der reichsten Männer seiner Zeit, und er wurde als Psalmsinger verspottet, weil er sich offen zum Glauben bekannte. So wird er Diakon, wie es in der anglikanischen Kirche heißt. Es war ein kleiner Ort mit 2000 Einwohnern, eines der ärmsten Städte des Landes. Sie lebten von Klöppeln, also von der Weberei, und der Hunger klopfte ständig an der Tür der Stadt. John Newton schließt diese Menschen in sein Herz hinein. Nicht nur, dass er predigt, sondern er besucht sie zu Hause und auf dem Feld. Die Menschen kommen in seine Versammlung, dass man schließlich eine Galerie bauen muss. Das Wichtigste für ihn war jedoch, dass kaum eine Woche vergangen, wo nicht sich Menschen bekehrten. 1770 kommen 130 Menschen in die Gebetsversammlung. Und wir müssen uns das anschauen, was das heißt, 130 in die Gebetsversammlung in einer Stadt mit 2000. 1764 veröffentlicht er seine Autobiografie, die Geschichte seiner Bekehrung, was wiederum dazu führt, dass ein Besucherstrom kommt, um diesen Mann, der Sklavenhändler war und nun das Evangelium verkündigt, zu sehen. Es besuchen ihn Admiräle. Es wird sogar berichtet, dass einer der Bekehrten von George Whitfield, ein Indianer, der dann Missionar unter den Mohicans, unter den Mohikanern wurde, ihn besucht haben soll. Wenn man sich diese Zeit in Olney anschaut, so ist neben dieser herrlichen Geschichte, dass Gott sich zu seiner Verkündigung bekannt hat, vor allen Dingen mir eins wichtig: die herrliche Bruderschaft, die er in diesen Tagen erlebte, und auch das herrliche Zeugnis, wie da Menschen gesegnet sind durch das geistliche Miteinander. Er hat einen Freund gewonnen, einen Prediger in einer anderen Gemeinde, William Bull, der aus einer Independent Chapel, also einer unabhängigen Gemeinde, kam. Wir müssen ja sehen, John Newton ging in die Staatskirche. William Bull war Freikirchler mit aller Überzeugung. Und er war ein ganz anderer Mensch und hatte eine ganz andere Geschichte gehabt. Als Teenager hat er sich Hebräisch beigebracht, hat eine eigene hebräische Grammatik geschrieben, Latein in einem Monat gelernt und das Griechische auch mit großer Leichtigkeit absolviert. Über die Jahre entstanden tiefe Diskussionen zwischen diesen beiden Männern. Sie trafen sich und tauschten sich aus. Und bei aller Wertschätzung war es manchmal nicht ganz unhitzig. Denn Bull sagte, wie kann man nur geistlich so schwachsinnig sehen, die Schwächen der Landeskirche oder der Staatskirche und rausgehen. Aber sie haben in dieser Bruderschaft sich gegenseitig ermutigt und ermahnt. Und über allem Unterschieden, die sie durchaus gesehen haben, die nicht so hoch geschätzt, wie das, was sie gemeinsam hatten. Das gleiche geistliche Anliegen, das gleiche Evangelium, die gleiche Betonung dessen, was Gnade ist. Eine zweite Person, die sich kreuzte in dieser Zeit, war Thomas Scott. Thomas Scott war Pastor in einer Nachbargemeinde, und er hatte John Newtons Gottesdienst besucht und zu seinem Entsetzen festgestellt, dass Newton über Apostelgeschichte 13, Vers 9 bis 10 predigte. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, sah ihn an und sprach, O du Kind des Teufels, voll aller List und aller Schalkheit und Feind aller Gerechtigkeit, du hörst nicht auf, abzuwenden die rechten Wege des Herrn. Das traf Gott, weil es auf ihn zutraf. Scott war ein liberaler Theologe. Es war nicht mehr die Zeit, wo man noch an eine Dreieinigkeit glauben musste. Wir waren ja aufgeklärt. Er leugnete die Gottheit Jesu. Wer muss heute noch daran festhalten, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde? Und Vorstellung über einen Sühnetod Was für ein schrecklicher Gedanke in einer modernen und zukunftsweisenden Gesellschaft. Über die Vorstellung von der Hölle konnte er nur spotten. Als Gott 1772 ordiniert wurde, sagte er später selber: Ich wurde ordiniert mit einem Herzen voller Stolz und Verderbtheit. Mein Leben war verdorben mit vielen unbußfertigen und nicht verlassenen Sünden. Ohne ein Schrei nach Barmherzigkeit, ohne ein Gebet um Wegweisung und Unterstützung oder ein Segen für das, was ich tun sollte. Und so entsteht ein Briefwechsel zwischen Thomas Scott, dem mit John Newton, dem Methodisten und Enthusiasten. Es ist eine herrliche Geschichte, weil daraus die Bekehrung eines liberalen Theologen erfolgt, der dann ein Buch schreiben sollte, das ich in früheren Jahren schon mal vorgestellt habe, The Force of Truth, die Kraft der Wahrheit. In diesem Briefwechsel wird ihm seine ganze Theologie genommen und er muss kapitulieren vor den Wirken Gottes. Die Kraft der Wahrheit. Er wird überwältigt von der Kraft der Wahrheit. Später sollte ein anderer Mann zu den Füßen von Thomas Scott sitzen, der in der Weltmission viel bewegt hat, William Carey, der nach Indien ging. Berühmt wurde Thomas Scott dann durch einen herrlichen Bibelkommentar. Und noch einen dritten Mann hat das Leben von John Newton stark beeinflusst, William Cowper. Ich habe erst jüngst seine gesammelten Gedichtswerke erstehen können am Antiquariat. Er gilt in England als einer der berühmtesten Gedichtschreiber. Aber er war ein extrem schwieriger, in heutiger Zeit würde man sagen, depressiver Mensch. Früher hat man das etwas besser ausgedrückt, ein schwermütiger Mensch. Er wird zu einem Freund und zu einer, es ist eine Freundschaft, die sehr viel Not auch hat, die sehr viel Geduld und sehr viel Kraft erfordert. Und es ist eine Geschichte, die sich jeder anhören sollte und jeder auch studieren sollte. Wer zu schnelle und zu einfache Lösungen hat, wie man Seelen zurechtbringt. Es gibt manches, wo viel getragen und viel Not erlebt wird. Aber dieser Mann veröffentlicht Lieder von sich und von John Newton in den sogenannten Olney Hymns, 280 geistliche Lieder. In diesem Liederbuch befindet sich auch ein Lied, das wir wahrscheinlich alle kennen. Das Lied Amazing Grace, O Gnade Gottes wunderbar. Es basiert auf einem Vers aus dem Chronikerbuch, aus 1. Chronike 17, Vers 16 bis 17. Und der Herr und der König David kam und blieb vor dem Herrn und sprach: Wer bin ich, Herr Gott? Und was ist mein Haus, dass du mich hierher gebracht hast? Und das hat dich doch zu wenig gedeucht, Herr, sondern du hast über das Haus deines Knechtes noch von fern zukünftigen geredet, hast mich angesehen nach Menschenweise, denn du Höhe der Herr bist. O Gnade Gottes wunderbar, du hast errettet mich. Ich war verloren ganz und gar. Ich möchte das ganz kurz lesen. Ich war verloren ganz und gar, war blind, jetzt sehe ich. Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit, seitdem ich mich zu Gott bekehrt, bis hin zur Herrlichkeit. Durch Schwierigkeiten mancher Art wurde ich ja schon geführt, hat doch die Gnade mich bewahrt, die Ehre Gott gebührt. Und dann heißt es in der vierten Strophe, die nicht von John Newton ist: Wenn wir 10.000 Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt wie in der ersten Zeit. Es gibt eine andere vierte Strophe, das ist die Originalstrophe von John Newton. Ich habe sie mal versucht zu übersetzen. Die letzte Strophe in dem Lied heißt bei John Newton: Die Erde soll schon bald sich wie Schnee auflösen. Die Sonne bricht durch, um zu scheinen. Aber Gott, der mich hier unten berufen hat, wird für immer mein sein. Ist doch herrlich, dieser Vers. Die Erde soll schon bald sich wie Schnee auflösen. So herrlich, wenn wir jetzt sehen, wie der Schnee sich auflöst, so soll die Erde sich eines Tages auflösen. Die Sonne bricht durch, um zu scheinen, aber Gott, der mich hier unten berufen hat, wird für immer mein sein. Nach der Pastorenschaft in Olney geht er nach London und führt dort seinen Dienst fort. In einer ganz anderen Umgebung, nicht unter 2000 Menschen, sondern in einer Millionenstadt. 1 Million Menschen, über 6000 Kneipen. Eine vollkommen verwahrloste Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die zwischen Arm und Reich auseinanderfiel. Und seine Gemeinde lag in einem wohlhabenden Teil. Und er geht mit der gleichen Einstellung wie in Olney an die Verkündigung. 1799 veröffentlichte er eine Biografie über einen anderen Prediger namens William Grimshaw, wo er seine Einstellung deutlich macht. Er sagt, wahrscheinlich wurde die Theorie des Evangeliums nie besser verstanden seit den Tagen der Apostel als in den unsrigen. Aber viele, die predigen oder die es vorgeben zu tun, scheinen zu viel Betonung auf ein systematisches Schema von Gefühlen zu legen und zu wenig auf das Leben, die Kraft, dieser lebendige, erfahrbare, praktische Einfluss, der den Charakter formt und den Wandel bestimmt, bei einem gefestigten Christen. Er sagt hier, es gibt viel Wissen, viel Kenntnis, aber er sagt, es gibt eine Gefahr, dass wir uns auf bestimmten Gefühlen und von bestimmten Gefühlen leiten lassen und sieht eigentlich uns daran hindern, dass wir so geprägt werden, wie wir geprägt werden müssen. Einer der bekanntesten Bekehrten aus dieser Zeit ist William Wilberforce geworden, der später Politiker wurde und es mit seinen Freunden durchsetzte, dass der Sklavenhandel abgesetzt wurde. Ich möchte die Zeit nicht zu sehr ausdehnen, aber vielleicht noch einen kurzen Blick in sein Familienleben hineingehen. 1789 wird seine geliebte Frau krank. Sie verliert den Appetit und es folgen schwere Monate. Seine Frau verfällt in Schwermut und Verzweiflung. Sie verändert sich, sie fürchtet den Tod und zweifelt sogar am Heil. Selbst gegenüber ihrem Mann tritt sie anders auf. Der Krebs breitet sich aus und sie wird bettlägerig. Nachdem sie am 15.12.1790 stirbt, beklagt John Newton vor allen Dingen eins. Er denkt drüber nach und sagt, ich habe meine Frau zum Teil zu einem Götzen gemacht. Und er dichtet ein Lied, das ich auch versucht habe zu übersetzen. Häusliche Freuden, oh wie selten, besessen und bekannt von wenigen, die, welche sie kennen, finden sie auch so zerbrechlich und vergänglich. Aber du, der die Stimme seines Heilandes liebt und auf seinen Namen traut, kann inmitten dieser Veränderung verlocken, denn er ist immer derselbe. Selbst bei dem Schönsten, was Gott uns schenkt, es ist doch etwas, was zerbrechlich und vergänglich ist. Und es ist etwas Herrliches und etwas Schönes, wenn der Herr eine glückliche und schöne Ehe schenkt. Und wenn er das sogar noch schenkt, aufgrund der Vergangenheit, die so schrecklich war. Und überlegt einmal, John Newton ist nicht jahrelang in die Psychotherapie gegangen. Er ist nicht jahrelang zu irgendwelchen Seelsorgern gegangen, um die Vergangenheit aufzuarbeiten, in dem Schmutz zu wühlen, der ihn jahrelang beschmutzt hat. Sondern er ist zu dem Herrn gegangen und die Gnade Gottes hat das zugedeckt. Und die Sünde war im tiefsten Meer versenkt. Und dann war nicht die Sünde der Mittelpunkt, sondern der Herr. Sonst wäre seine Ehe, sonst wäre sein Dienst zerbrochen worden. Lasst mich zum Schluss ein paar Wahrheiten aus diesem Leben ziehen. Erstens, es ist Gnade, wenn wir unseren Kindern früh Gottes Wort bringen, auch wenn wir die Früchte vielleicht nie sehen werden. Es ist eine falsche Vorstellung zu sagen, oder eine falsche Motivation zum Teil, wie wir in unseren Gemeinden Erziehung und auch Kindergottesdienst und Ähnliches betreiben. Immer unter dem Aspekt, innerhalb der ersten 20 Jahre muss es sichtbar werden, der Glaube oder Nicht-Glaube. Es kann sein, dass Gott Wege mit unseren Kindern hat, die schrecklich sind, die aber zum Heil dienen. Es kann sein, dass wir unseren Kindern Gottes Wort beibringen und es nicht mehr erleben, dass sie Gottes Wort annehmen. Aber sie haben gebetet, sie haben ihrer Pflicht als Eltern Genüge getan, indem sie ihnen Gottes Wort nahegebracht haben, und es ist nicht ohne Segen gewesen. Aber lieber solch einen Weg, sag ich, als einen Weg, der in eine Scheinfrömmigkeit führt, die keine Kraft hat, wie Paulus im Timotheusbrief sagt. Es ist Gnade, wenn unsere Kinder früh Gottes Wort kennenlernen, auch wenn wir die Früchte vielleicht erst nie sehen oder später sehen werden. Zweitens, es zeigt sehr deutlich, dass böser Verkehr gute Sitten verdirbt. An verschiedenen Stellen erlebt John Newton das, dass der Einfluss, dem er sich aussetzt, nicht gut war. Wir müssen immer uns überprüfen, welche Freiheiten wir haben. Und nicht nur John Newton, sondern viele haben es erlebt, dass sie sagten, ach, das macht doch nichts, und mit dem diskutieren und jenem diskutieren, sich dieser Lehre auszusetzen und jener Lehre auszusetzen. Nein. Seine Mutter hatte ihm Gottes Wort gebracht. Seine Mutter hatte ihm Bibelverse beigebracht, geistliche Lieder und Gedichte. Andere brachten ihm den Zweifel bei. Und ertöteten es. Es gibt in der Schrift ein Trennen, ein Absagen und sich überlegen, ob man sich diesem Einfluss aussetzt. Und es ist viel subtiler, als viele es sich vorstellen können, wie Gedanken und Philosophien in Herzen hineinkommen und das Leben verderben. Was er erlebt hat, dass jemand, der einen frommen Hintergrund hatte, durch Freunde und durch Schriften vollkommen verdorben sind, habe ich zuhauf erlebt im Theologiestudium. Als Menschen, die fromm waren und beteten, am Ende nichts mehr konnten, außer Zweifeln oder Philosophie lehren. Drittens, ein Leben der Gnade ist mehr als ein heiliges Leben aus eigener Kraft. Ein Leben der Gnade ist mehr als ein heiliges Leben aus eigener Kraft. Er hat das erlebt, dass Gott ihn sicherlich gewirkt, an ihm gewirkt hat. Und ich möchte auch die Zeit der Reformation und diese Erweckungen, die vorher waren, nicht verachten. Aber er musste erkennen, dass sie erst der Weg zum Leben und der Weg zum Heil waren und nicht das Heil selber war. Ein Leben der Reformation aus eigener Kraft, das hat er später recht eingeordnet. Er hat gesagt, es war ein Schritt, aber es war nicht der Weg des Heils. Ein Leben der Gnade ist mehr als ein Leben aus eigener Kraft. Ein geheiliges Leben aus eigener Kraft, was ist das? Ein Leben voller Resolution, ein Leben voller Gelübde, ein Leben voller Abhängigkeiten. Weil ich irgendwie dieses Leben am Leben erhalten muss und dann doch feststelle, dass dieses Leben nicht greift. Weil wir haben es am Samstag gehört, wenn die Sünde wirklich den Tod bringt, kann ich mir selber nicht das Leben schaffen. Ein Leben der Gnade ist ein Leben, wo Gott in unserem Herzen hinein Leben schafft. Und das ist etwas ganz anderes, etwas ganz Herrliches, dass er nämlich das schafft, was wir selbst aus eigener Kraft nicht vermögen. Kennst du diese Frommen, diese Heiligen, wo man sagt, und wo ist die Freude? Wo ist der Friede? Wo ist dieses sich freuen an seinem Vater im Himmel? Wo ist dieses Staunen darüber, wie Gott mit einem umgegangen ist? Man hat viele Themen, man tut vieles im Mittelpunkt rücken. Aber es ist ein Leben der Gnade. O Gnade Gottes, wunderbar, du hast errettet mich. Ich war verloren, ganz und gar. Völlig verloren. Und an diesem Punkt musste er kommen. Selbst dieser große Einfluss, dieser große Sturm, der ihn ja wieder zurückgetrieben hat, die ihn zur Bibel getrieben hat, zu guten Schriften, ist in der kürzester Zeit wieder verblasst. Und hier müssen wir auch sehen, auch wenn wir unsere Freizeiten sehen und immer wieder Menschen sagen, ich bin so gesegnet. Es wird die Ewigkeit weisen, wo die Gnade wirksam war oder wo ein eigenes Wollen und Tun wirksam wurde. Wenn das eigene Wollen und Tun das beherrschende Prinzip war, wird es sich verflüchtigen und es wird offenbar werden. Wenn aber Gott in deinem Herzen gewirkt hast, magst du rausgehen, Zweifel haben, durch Stürme gehen, die sich keiner vorstellen mag, und du wirst darin Frieden haben. Fünftens, die Wahrheit Gottes muss gegen Irrtümer aufgerichtet werden. John Newton beklagt es, er sagte, ich habe falsche Bücher gelesen. Und jetzt mache ich einen kleinen Ausflug zu 2. Timotheus, was ich den Geschwistern in Villingen so gerne gebracht hätte. 2. Timotheus 3 ist ja das Kapitel, wo über die Endzeit die Rede ist. In den letzten Tagen werden schlimme oder böse Zeiten kommen. Und in den Kapitel vorher und in diesem Kapitel weist er darauf hin, was es heißt, in der Wahrheit zu sein oder nicht in der Wahrheit. Und wie es auch eine fromme Verführung gibt. Und es gibt auch ein frommes Tun, das vom Herrn wegführt. Und er schreibt ja in einer Situation an einen Mann, den er sagt, mein geliebter Sohn, mein geliebtes Kind Timotheus. In einer Zeit, wo Paulus weiß, ich bin bald nicht mehr hier. Die Zeit meines Dahinscheidens ist gekommen. Und was macht er in diesem 3. Kapitel des 2. Timotheusbrief? Er weiß Timotheus, woran er sich hängen soll. Ich habe gestern zum Hermann gesagt, über die schlimmen Zeiten brauche ich nicht predigen. Das ist ja die Normalpredigt in russlanddeutschen Gemeinden. Ohne vielleicht zu wissen, was schlimme Zeiten sind. Denn wenn ich manchmal so sehe, wie man sich einrichtet, dann habe ich nicht den Eindruck, dass wir auf der Durchreise sind, sondern eher uns hier ganz wohlfühlen. Trotz der Bekundungen der schlimmen Zeiten. Aber er geht zu Timotheus und sagt, du aber bist gefolgt. Und vielleicht schlagen wir das mal kurz auf, 2. Timotheus 3. Du aber bist gefolgt. In Vers 1 zeigt er, du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Hier malt er einen schrecklichen Horizont. Und er sagt, du sollst das wissen. Ich, Timotheus, ich weiß, Paulus, ich bin bald nicht mehr da. Dein Vater ist nicht da, dein geistlicher Vater. Aber, das sollst du wissen. Und dann, du aber bist gefolgt. Und in Vers 14, du aber bleibe. Was heißt das? Was macht er da? Er wendet den Blick zurück einmal auf dem, dass er Timotheus daran erinnert, was er mit Paulus alles erlebt hat, was ihnen wert und kostbar war. Wie oft ist es so, dass Menschen etwas wert und kostbar wird und dann vergessen sie es und verlieren diesen Blick. Und es gibt Menschen, die dann zurückkommen und sagen, ja, früher hatte ich das, da wusste ich, was das Zentrum ist. Und jetzt bin ich einfach davon abgekommen. Und so tut er auch ihn hier nicht sagen, dass du mir gefolgt bist, sondern du aber bist gefolgt, denn in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind in Antiochien. In Ikonium, in Lystra, welche Verfolgung ertrug ich da? Und aus allem hat mich der Herr erlöst. Und alle, die fromm leben müssen wollen, in Christus Jesus müssen Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird es je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Er führt eine ganze Liste auf, was dieses Leben ausgemacht hat, dieser Dienst bei Paulus. Gefolgt in der Lehre. Für viele ist Lehre ein Fremdwort oder ein Feindwort. Wir haben doch den Herrn Jesus. Wir haben doch die Gnade, das reicht. Aber was ist die Gnade? Was ist der Herr Jesus? Jesus sagt im hohenpriesterlichen Gebet, die Wahrheit ist es, die euch frei machen wird. Das heißt, wenn wir Lehre verstehen als das rechte Ergreifen dessen, was Gottes Wort uns sagt, dann muss uns das elementar wichtig sein, denn Mit der richtigen Lehre wird es dich recht verändern. Mit der falschen Lehre wird es dich falsch verändern. Ich möchte ein Beispiel nennen, die Galater. Sie waren von der Gnade des Evangeliums ergriffen worden durch Paulus. Und dann kamen Menschen und predigten eine falsche Frömmigkeit. Sie kamen nicht mit der Welt, sondern sie kamen mit der Heiligung. Aber mit einer falschen Heiligung. Mit einem falschen Verständnis. Und da wurde Paulus zornig. Und er sagte, und ich sage es unter Tränen, sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Er konnte eine solche Lehre unter den Galatern nicht dulden. Er sagte, wenn du das duldest, dann wird es das Fundament, das ihr habt, zerstört werden. Gefolgt in der Lehre. Gefolgt im Lebenswandel. Was hier im Leben ist, ist Lebenswandel. Man könnte auch sagen, heute im modernen Englischen würde man sagen, unser Lifestyle. Das wäre etwas, was die Jugendlichen vielleicht besser verstehen, was ein Lifestyle ist. Ein Lebenswandel. Was hat das Leben des Apostel Paulus ausgemacht? Lest einmal die Briefe durch und sagt, wovon ist dieser Mann geprägt gewesen? Was hat ihn bewegt? Was hat er über sich erduldet, ertragen? Und er sagt, wir haben, wenn wir Essen und Trinken haben, so wollen wir uns genügen lassen. Wie er zufrieden war, dass er in Not nichts hatte, dass er Überfluss und Mangel hatte. Ein Lebenswandel, wo er sagte, das gilt dem Herrn. Wenn wir die ganze Rastlosigkeit, ja die ganze Unzufriedenheit unseres Herzens heute anschauen, dann ist das etwas, worüber wir nachdenken können. Du bist gefolgt diesem Lebenswandel, wo du sagst, das Leben ist geprägt von Christus. Dann im Streben, im Englischen steht Prothesis, dieses Vorsetzen, was mein Vorsatz ist, die ihr nach Gottes Vorsatz berufen seid, was ich mir vorgenommen habe, meine Ambitionen, meine dessen, was du, was für Ziele ich mir gesetzt habe. Und dann kommt ein Wort in Langmut und er redet dann ja noch einmal später in Geduld. Zweimal verwendet, hebt er darauf ab, auf die Geduld. Das sind zwei griechische Worte, das ist das Wort Makrothymie und Hypomone. Dieses den Zorn zurückhalten und dieses drunterbleiben. Etwas in Geduld ausheben. Paulus war ein Beispiel, wie er in Geduld ertragen hat. Da, wo wir vor Zorn explodieren, da konnte er noch liebende Worte finden. Da, wo wir sagen würden, das halte ich nicht mehr aus, da konnte er drunter bleiben. Und wer immer in dem Dienst des Herrn steht, steht in einen Dienst, wo er an Situationen kommt, wo er nicht mehr kann und nicht mehr will. Weil er sagt, das muss ich doch mir über mich nicht ergehen lassen. Ein Jahr einer Gemeinde zu predigen, ein Jahr Tag und Nacht für sie da zu sein, ein Jahr Gottes Wort in der klarsten Klarheit ihm beizubringen, sie zum Glauben zu führen und wegzugehen und Verdächtigung, Missgunst, Anschuldigung und zu sehen, dass man auf jeden hört, auf jeden Irrlehrer, jeden Überapostel. Aber euer Herz mir gegenüber ist weit geworden, sagt Paulus zu den Korinthern. Er hatte eine Geduld mit den Gemeinden, wo wir schier verzweifeln. Das ist es, wo er den Timotheus dann hinführt. Es ist so wichtig, dass wir die Wahrheit Gottes aufrichten. Die Wahrheit Gottes aber aufrichten heißt, so aufrichten, wie wir sie zum Beispiel in dem Dienst des Apostel Paulus finden. Und dann führt er in diesem zweiten Teil oder diesem letzten Teil des dritten Kapitels noch ein, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du es gelernt hast und dass du von Gott, von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Er führt ihn dann zur Schrift und sagt, das ist es, aus dem wir schöpfen müssen und alleine schöpfen müssen. Alle Schrift von Gott eingegeben. Was heißt das? Es gibt ja viele Theorien über Inspiration oder Verbalinspiration. Und die einen sagen, ich glaube ja nicht an die Schrift, sondern ich glaube an die Person des Herrn Jesus Christus. Die Bibel sagt hier, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Wie können wir uns das vorstellen? Ich glaube nicht an eine Diktattheorie, dass da Menschen gesessen haben und jemand nur diktiert hat, was Gott gesagt hat. Wir sehen zu sehr die Individualität der einzelnen Schreiber, der einzelnen Autoren. Dieses Wort Theopneustos meint Folgendes, dass Gott sein Wort geschaffen hat. Es ist faktisch ein schöpferischer Akt. Er benutzte Autoren, um gleichzeitig sein Wort so zu schaffen. So haben wir hier ein Wort, das vollkommen lebendig ist, von dem wir zwei Sachen sagen können. Es ist 100% menschlich und 100% göttlich. 100% Offenbarung und 100% kannst du doch einen Paulus von einem Petrus, einen Mose von einem Johannes unterscheiden im Stil. Ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis hat eine Botschaft, nämlich in dem Vers 15, dass du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Das ist das Zentrum der Schrift. Und alle Zurechtweisung, alle Besserung, alle Erziehung in der Gerechtigkeit, die uns dieses nicht zum Zentrum macht, ist etwas, was wir sein lassen sollten. Denn die Seligkeit, diese Wahrheit durch den Glauben an Jesus Christus ist das Einzige, was uns hilft und was uns befreit. Alles andere führt uns in Knechtschaft. Wie die Galater in Knechtschaft gerieten. Sie waren nicht nur von falschen Lehren abhängig, sie waren dann von Menschen abhängig. Die Wahrheit Gottes muss gegen Irrtümer aufgerichtet werden. In aller Liebe, in aller Deutlichkeit. Sechstens. Die Liebe und die Gemeinschaft über die eigenen Grenzen hinaus ist ein großer Segen. Es gibt Grenzen zu ziehen und es gibt doch auch Grenzen zu überwinden. Das ist der Unterschied. Paulus konnte einerseits sehr, sehr deutlich werden und sagen, hier müssen Grenzen gezogen werden. Wer das in Frage stellt, stellt das Heil in Frage. Da gab es Menschen, die die Auferstehung in Frage gestellt. Da hat Paulus gesagt, sie sind abgewichen. Er hat gesagt, wenn wir das nicht mehr akzeptieren oder wir sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. Wir sind die elendsten Menschen. Was sagt Johannes? Wer ist nicht der Antichrist, der da leugnet, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist? Alle, die Theologie studieren, frage deine Professoren, ist Jesus Christus im Fleisch gekommen oder ist er nicht im Fleisch gekommen? Ist er natürlicherweise nur geboren? Die Schrift hat klare Worte dazu. Aber nicht nur John Newton, sondern viele andere haben eine Weite gehabt und sie haben gesagt, da ist ein William Bull. In ihm ist die gleiche Gnade tätig, mit der gleichen Macht tätig. Und was hindert es mich daran, dass wir in der Gemeinschaft miteinander stehen und aneinander und voneinander und miteinander lernen? Was für einen großen Segen ist es, wenn du über deine eigenen Grenzen hinaus die Gnade Gottes in anderen Herzen sehen kannst? Siebtens. Was wir lernen können, ist diese herzliche Liebe zu den Seelen und die Sorge um deren Seelenheil und den Wunsch nach geistlichem Wachstum. Diese Sehnsucht, dass diese Gnade, die ich selber erfahren habe, andere auch erfahren. Ich nenne es eine herzliche Liebe zu den Seelen. Die Schrift sagt ja, es gibt eine herzliche Liebe und es gibt Wölfe, die zerreißen. Eine herzliche Liebe führt einen Menschen zu Jesus und nicht zu sich. Jeder Prediger, der die Menschen an sich bindet, verkündigt nicht das Evangelium. Unser Heil, auf das wir schauen, ist Jesus. Eine herzliche Liebe zu Jesus muss dazu führen, dass du dich nach einer Predigt an deinen Herrn erfreust. Auf deinen Herrn siehst, dass alle Sorge um das, was du tust, eine Sorge ist, dass dieser Mensch zu Jesus kommt und nah an Jesus kommt und nicht an dich gebunden wird. Ich habe in den vergangenen Jahrzehnten ein Wort fürchten gelernt. Ich möchte es ganz offen sagen, es ist das Wort Seelsorge. Weil es mich unfrei gemacht hat, weil es mich in Zwänge reingezogen hat, dass man in Schemata hineingekommen ist, anstatt in seiner Not gleich sich an den Herrn Jesus zu wenden. Spurgeon sagte das mal in einer Predigt über Bekehrung. Er sagte, warum er das nicht mag, dass die Leute nach vorne kommen sollen, dass er sagte, wenn der Geist Gottes zu dir redet, kannst du jetzt dich an Jesus wenden. Du brauchst nicht irgendeinen Ritus befolgen. Und das ist, was wir wieder brauchen, diese herzliche Liebe zu den Seelen, weil es nichts anderes ist, als dass man das, was man selber erfahren hat, auch andere erfahren sollen. Und achtens, das wird, glaube ich, aus diesem Lied oder diesem letzten Vers von Amazing Grace, der ja leider nicht mehr in den Liederbüchern steht, so deutlich: Wir sind Pilger einer vergänglichen Welt und Erben einer zukünftigen. Und du magst die schönsten, glücklichsten Stunden erleben. Wie er zum Beispiel sagt: Ich habe eine schöne und glückliche Ehe. Gott hat mir eine gute Zeit mit meiner Frau geschenkt. Aber es ist vergänglich. Dass wir darüber nicht verzweifeln müssen, wie ein Mensch verzweifelt, der keine Heilsgewissheit hat und keine Ewigkeit vor sich, wird dann deutlich, wenn ich weiß, wir sind Erben einer zukünftigen Welt. Wir gehen durch eine böse Welt, aber wir pilgern auf ein Ziel. Und um wie viel schöner finde ich es, wenn wir dieses Ziel uns vor Augen malen, als manchmal nur den schwarzen Hintergrund. Viele sehen ja nur noch wie die Katzen in der Nacht, aber das helle Licht des Evangeliums können sie nicht mehr sehen und das Heil, das ihnen verheißen ist. Wie wunderbar, dass Gott Menschen schenkt, an dem wir uns aufrichten können und wo wir sagen können, wie herrlich, wie er sie errettet hat und wie er sie begnadigt hat. Und die Gewissheit, dass diese Gnade, die in John Newton war, sie hat nicht aufgehört. Es ist nicht eine Gnade, die im letzten Jahrhundert oder im vorletzten oder im 18. Jahrhundert ausgestorben ist. Gottes Gnade hat seitdem zigtausende gerettet. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass wir einen Vater im Himmel haben, einen Heiland und einen Geist Gottes, die bis heute tätig sind und wirken, dass diese Gnade in den Herzen vieler Fuß fassen möchte, aus was für elendsten Umständen sie auch kommen mögen, um sie zu herrlichen Kindern Gottes zu machen, in die Freiheit der Gemeinschaft mit Gott zu führen. Und das ist etwas, was uns so wunderbar sein kann. Es gibt einen Herrn, der nicht aufgehört hat, Menschen wie John Newton zu retten. Wir haben einen guten Freund in Großbritannien, der Kontakt hat zu einer Mission in London und sagte: Wenn er nicht wüsste, dass es Gottes Werk ist, würde er verzweifeln in dieser Mission. Aber weil er weiß, dass es Gottes Werk ist, kann ich unbekümmert Gottes Evangelium verkündigen. Denn ich weiß, dass es Gott tun muss. Und er kann den elendsten Sünder erretten. Spurgeon sagt in seinen Predigten, wies seine Diakone an in seiner Gemeinde, auch keinen Betrunkenen rauszuschmeißen, solange er keinen Lärm macht. Weil er der Überzeugung war, dass auch jeder Gottesdienst eine Stunde der Gnade sein kann. Lloyd-Jones sagte oder zu seinen Gemeindegliedern, warum sie nie einen Gottesdienst verpassen sollten. Er sagte: Ihr wisst nie, was Gottes Geist in dieser Stunde tut. Gehen wir noch mit dieser Erwartung und dieser Haltung rein, dass die Gnade Gottes wirkt in uns und in anderen. O Gnade Gottes, wunderbar, du hast errettet mich, ich war verloren ganz und gar. Wollen wir noch aufstehen und Gott für diese Gnade preisen und Gebetsgemeinschaft halten?